Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Die Friedensreiter sind auch 2026 wieder unterwegs, sogar früher losgeritten als eigentlich geplant, aber das hattest du, Jochen, ja bei unserer letzten Folge schon sozusagen gecalled, wie meine Söhne sagen
Ja,
würden.
und du darfst das ruhig ergänzen durch den Hinweis in deiner unendlichen Weisheit.
Ja, das hätte ich ergänzen können, wenn ich es
gewollt
hätte.
Jetzt ist mal wieder schön, dir bei deiner Denkgeschwindigkeit zuzuschauen. Du siehst, ich habe mir vorgenommen, im neuen Jahr richtig nett zu dir zu sein.
Ja, ich freue mich auch drauf und versuche das in gleicher Weise dir zurückzugeben, so wie du es verdient hast. Aber zuerst möchte ich mal doch noch so höflich sein und alle Zuhörerinnen und Zuhörer an den gängigen Audio-Podcast-Portalen zu begrüßen und auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer bei YouTube, wo wir ja seit Anfang und von Anfang an auch sind, nicht so wie andere Podcaster, die
aber jetzt kommen wir nicht wieder mit deinem Ronzheimer, ja?
Die YouTube jetzt erst für sich erfunden haben, das hast du jetzt
gesagt. Das ist irgendwie ein Fetisch bei dir, oder?
Naja, also es ist jetzt, ich sage ja nur, dass er uns nachahmt. Ich glaube, das ist würdig und recht, würdest du an anderer dienstlicher Stelle sagen.
Ja, dann jetzt leg mal los. Also wir wollen ja heute, wie sage ich immer, wir sind ja output-orientiert. Also wir möchten den Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörern ja was bieten.
Genau, und da fangen wir jetzt auch mit an. Henry Kissinger ist natürlich nicht mehr am Leben, aber trotzdem ist sein Gedankengut noch vorhanden. Und wenn man es mal zusammenfassen will, könnte man vielleicht sagen, Weltpolitik funktioniert nun mal so, dass Moral nett ist, aber Interessen entscheidend. Dass Frieden kein ethisches Projekt ist, sondern eben ein Nebenprodukt stabiler Strukturen. Und wenn dann irgendwann Kollateralschäden entstehen, dann ist das eben so, weil es nun mal Sphären gibt, in denen es wichtiger ist, die eigenen Werte hinten anzustellen als in anderen. Und das ist so ein bisschen das Relikt des Kalten Krieges, habe ich den Eindruck. Wiedergekehrt oder überwunden danach, aber jetzt scheinbar in Dingen zurückgekehrt, die man auch als Kolonialismus oder Rekolonialismus bezeichnen könnte. Es sind Einflusszonen, Sicherheitsinteressen, Grenzen spielen nicht mehr so die Rolle. All das erleben wir im Moment. Du hast es Realpolitik 3.0 genannt, haben wir ja dann auch in den Titel übernommen, weil die Idee ja für deine Verhältnisse ganz gut war. Aber wir wollen trotzdem heute in dieser Folge nicht so sehr die Tagespolitik in den Vordergrund rücken, die natürlich auch, weil die bildet den Rahmen für all das, über das wir sprechen müssen und wollen. Aber vor allen Dingen auch auf diese grundsätzliche Frage schauen. Was hat sich da gerade in der internationalen Politik verändert? Hat sich da überhaupt was verändert? Und sitzt Kissinger aktuell wieder mit am Tisch und müssen wir ihm tatsächlich zuhören? Was meinst du, Jochen?
Lass uns nochmal den Blick richten auf Kissinger als Person zu Anfang. Man würde ja eigentlich überhaupt nicht annehmen, wenn man so seinen Einfluss auf das außenpolitische Denken, auf die Modelle sieht, dass er selbst nur 4 Jahre in Amtsverantwortung war. Er war nur 4 Jahre Außenminister. Den Rest seiner Zeit hat er das außenpolitische Denken, auch den wissenschaftlichen Diskurs darüber als außenpolitischer Berater geprägt. Und wenn man das Grundverständnis der Außenpolitik von Kissinger zusammenfassen will, dann ist das die Balance of Power. So wie du es eben schon angedeutet hast, der oberste Glaubenssatz war, die Welt muss eine stabile Welt sein, eine stabile Ordnung haben. Kissinger war jemand, der wenig Vertrauen hatte in die menschliche Natur, wenig Vertrauen hatte in guten Willen, wenig Vertrauen hatte auch in moralische Leitlinien, sondern er war fast so etwas wie ein politischer Sicherheitsfanatiker. Und was meinte er mit dieser Balance of Power? Die großen Player, die müssen sich gegenseitig sozusagen im Gleichgewicht halten, damit es nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Dass vor allen Dingen die Vereinigten Staaten, deren Interesse, ich glaube, da unterscheidet er sich nicht so sehr von Trump, dass die Vereinigten Staaten nicht in ihrer Existenz und in ihren Interessen gefährdet werden. Und das ist ja auch ein zweiter Grundsatz, den er gesagt hat, in der Außenpolitik, in der internationalen Politik gibt es keine Freundschaften, es gibt nur Interessen und Interessensgemeinschaften. Und dann letzter Punkt als Antwort auf deine Frage, ist es ja sehr interessant, sich anzuschauen, wer trägt denn gerade politische Verantwortung und in welchem Alter sind die, die politische Verantwortung tragen. In einem anderen Podcast war die Rede davon, das ist alles so 80er Jahre. Ja, genau. Also ein Donald Trump ist um die 80. Ein Wladimir Putin ist deutlich über 70 und träumt noch immer von der Wiederkehr der Sowjetunion. Und selbst ein Friedrich Merz ist, glaube ich, in seiner politischen Sozialisation sehr durch die 80er Jahre geprägt. Das heißt, da kehrt dieses Denken in der Tat auf die Weltbühne zurück.
Aber warum sind wir dann so überrascht? Wenn es eigentlich eine Sache ist, die wir kennen müssten aus den 80ern, vielleicht auch aus den 70ern, dass Interessen vor Freundschaft stehen. Wir aber immer von der transatlantischen Freundschaft gesprochen haben und die immer beschworen haben. Das ist ja bei uns nicht erst nach dem Kalten Krieg entstanden, sondern im Kalten Krieg ja sozusagen, quasi zu Beginn des Kalten Krieges mit der Luftbrücke und was man auch immer da heranführen kann. Ist das eigentlich nur eine kollektive nationale Naivität gewesen, dass man das für Freundschaft gehalten hat, was eigentlich Interessenslage war? Und wenn das so ist, wieso sind wir jetzt auf einmal so überrascht?
Ich glaube, die Situation, du hast so recht und ganz wichtigerweise den Beginn des Kalten Krieges angesprochen. Oft definiert sich ja auch Freundschaft durch gemeinsame Feinde, die man hat. Und da war die Lage schon sehr klar, nämlich, dass man Deutschland brauchte in der Verteidigung gegen eine aggressiv agierende Sowjetunion unter Stalin, die versucht hat, ihre Einflusssphäre deutlich auszuweiten und der das ja auch an vielen Stellen gelungen ist, selbst in Polen, wo ja eigentlich es Garantien Englands und anderer gegeben hat, Polen in seiner Freiheit und in seinem Bestand zu schützen. Das heißt, da war die Konstellation eine ganz andere. Aber auch da kann man ja schon noch mal hineinlesen, warum haben denn damals die Vereinigten Staaten, die Bundesrepublik Deutschland oder Westdeutschland ihre Zonen so gefördert? Aus lauter Liebe zu den Deutschen, weil man das hehre Ziel hatte, Demokratie dorthin zu bringen? Oder war es zumindest auch mitbestimmt davon, dass es im eigenen Interesse war, ein starkes und später auch wieder bewaffnetes Deutschland zu haben als Bollwerk gegen den Warschauer Pakt und gegen die Sowjetunion.
Ich glaube, das ist es geworden. Das ist es irgendwann geworden. Aber zunächst mal war es tiefes Misstrauen gegenüber Deutschland. Also du kennst ja den Spruch, ne? NATO wurde gegründet, um die Amerikaner drin zu halten, die Russen draußen und die Deutschen klein. So, und das war die Haupttriebfeder damals. Und das zeigt es ganz gut. Das ist der erste Punkt, die Amerikaner drin zu halten. Also da hat man sie quasi hinter die Fichte geführt, ohne dass sie es gemerkt haben, indem man sie in die Verantwortung mitgenommen hat. Oder sie waren auch bereit dazu, das zu tun, weil sie für sich auch wussten, wir müssen jetzt mal ein bisschen auf Europa aufpassen, von der Monroe-Doktrin uns abwenden, ne, die jetzt wieder aktuell wird und sagen, nee, wir müssen uns jetzt drum kümmern, weil unser Interesse ist, dass dort Frieden herrscht, weil wenn dort nicht Frieden herrscht, müssen unsere Jungs das nächste Mal wieder rüber und für Ordnung sorgen, da haben wir keine Lust drauf. Die Russen rauszuhalten, oder die Sowjets in dem Fall rauszuhalten, klar, das ist der Punkt der gemeinsamen Feinde. Der war ja wirklich also in der Weltpolitik nie so klar, so bipolar, wie das in der Zeit des Kalten Krieges gewesen ist. Jetzt schon mal gar nicht. Jetzt ist es ja multipolar, wenn man so will. Und die dritte Geschichte war aber, auf die Deutschen aufzupassen. Und zwar nicht nur in der NATO, sondern auch in der Gründungs- oder in der Ursprungsorganisation der EU, die EGKS damals, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Da ging es ja nur darum, die Schlüsselindustrien der damaligen Zeit, Kohle und Stahl, der Deutschen zu vergemeinschaften, damit die Deutschen nicht in der Lage sind, das wieder zu nutzen, um hinterher in die Industrieproduktion zu gehen. Also da war schon großes Misstrauen. Was sich aber, und das muss man auch mal überlegen, relativ schnell gewandelt hat. 1945 war der Krieg zu Ende, 1955 ist die Bundeswehr gegründet worden. Also die Bereitschaft der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik zuzustimmen, von der Erkenntnis her, wir müssen aufpassen, dass sie nicht Kohle und Stahl in ihren Händen haben, um nicht wieder einen Krieg anzufangen, bis hin, gibt ihnen Waffen, damit sie uns gemeinsam verteidigen können. Das waren gerade mal 10 Jahre. Insofern ist da eine riesige Dynamik drin gewesen. Ich widerspreche dir gar nicht, ne? Aber ich will nur sagen, es war schon ein Wandel. Am Anfang war es ja so, dass die Deutschen noch nicht dieses Vertrauen hatten, woher hätte es auch kommen sollen.
Nee, also ich glaube, das eine widerspricht auch dem anderen nicht. Und in der Tat ging es um eine Einbindung und auch eine Begrenzung des Einflusses der neu entstehenden und jungen Bundesrepublik. Auf der anderen Seite eben wollte man sie auch auf der eigenen Seite haben, auch als Waffe oder als Bollwerk. Ich glaube
oder
schon,
als Puffer.
Oder auch als Puffer, genau. Und damals, wenn man sich die Vorwärtsverteidigung der NATO, diese Strategie angesehen hat, dann war Deutschland das Schlachtfeld, wenn es zu einem Krieg gekommen wäre, auch mit atomaren Elementen. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, es ist schon auch so etwas gewachsen wie ein Wertebündnis. Ich glaube schon, dass es ein dann nicht nur rein interessengesteuert war, wie es in der Politik eines Kissingers erstmal gesehen wurde, sondern dass dann schon so etwas wie auch eine Wertegemeinschaft gewachsen ist nach innen hin.
War das sowas wie ein international evolutionäre Fehlentwicklung? Hätte sowas überhaupt in der ganzen Denke internationaler Politik stattfinden dürfen, dass Werte Staaten zusammenbinden, um gemeinsam zu agieren? Weil dann treten ja automatisch Interessen, die den Werten vielleicht entgegenlaufen, in den Hintergrund.
Ja, ich glaube, und da schenkt mir ja mein fortgeschrittenes Alter einfach mehr Weisheit als dir. Das Leben ist halt immer differenziert oder oft differenziert. Und ich glaube, dass ein ganz natürlicher Prozess ist, dass sich eben auch, dass es so eine innere Verbundenheit gibt, die auch sehr viel Positives hat, die dann auch hilft, Grenzen zu überwinden. Schauen wir nur den Wechsel von der deutsch-französischen Erbfeindschaft hin zur Freundschaft, wo dann einfach auch menschliche Verbindungen gewachsen sind. Ich denke immer noch an den Schüleraustausch meiner Heimatstadt mit Montargis zum Beispiel, wo aus diesem gemeinsamen sich begegnen, gemeinsame Ziele haben, auch einen gemeinsamen Feind haben, eben über die reinen Interessen hinaus eine Wertegemeinschaft gewachsen ist, die ich überhaupt nicht für eine Fehlentwicklung halte. Ich glaube, es geht darum.
Jochen, lass mich ganz kurz nochmal. Vielleicht habe ich es zu kompliziert für dich erklärt. Ich möchte den Gedanken nochmal anders auf. Wenn es vorher und hinterher immer grundsätzlich so gewesen ist, dass eigentlich nur Leitlinien für internationales Handeln die interessensgeleitete Entscheidungsfindung ist und wir auf einmal feststellen, wir haben da einen Zusammenschluss von Staaten, die sich wertemäßig zusammengefunden haben. Das war natürlich mit der Fehlentwicklung war natürlich ironisch formuliert. Haben wir da nicht eine Entwicklung, die eigentlich der übrigen Logik, die es vorher über hunderte von Jahren gegeben hat, die und in der wir uns auch jetzt wieder befinden, nämlich dass reine Werte, dass reine interessensgeleitete Politik leitend ist für den internationalen Kontext, dass das dem zuwiderlaufen musste, dass es einfach nur so eine positive Entwicklung war, über die wir uns freuen können, dass sie stattgefunden hat, aber die eigentlich zum Scheitern verdammt gewesen ist.
Nein, das sehe ich wirklich anders. Ich glaube.
Ich sage nicht, dass ich es so sehe. Ich frage.
Ja. Das ist auch gut, dass du fragst. Also jetzt wieder zum Ernst der Sache, weil es ja wirklich auch eine ernste Sache ist, zurückzukehren. Ich glaube, es ist die Frage, was schafft denn nachhaltig bessere Lebensverhältnisse für die Menschen, die für uns handlungsleitend sein soll. Man muss sich sicherlich auch vor Fehlentwicklungen in die Richtung nur moral gesteuert, nur werteorientiert, das schafft auch eine gewisse Naivität, die dann von anderen Playern ausgenutzt werden kann. Und letztendlich da sind ja häufig auch Wertemaßstäbe aufgestellt worden, denen wir in unserer Politik selbst nicht gerecht geworden sind. Darum habe ich ja auch gesagt, nach innen hin hat es dieses Wertebündnis gegeben. In der Außenpolitik, und da haben wir schon öfter mit dem Stichwort liberaler Imperialismus und anderen Begriffen drüber gesprochen, haben wir ganz stark während des zweiten, während des Kalten Krieges, aber auch in der Zeit danach, an Stellen interessensgeleitet gehandelt, wo wir aber für uns ein rein wertegeleitetes Handeln in Anspruch genommen haben.
Jetzt versuche ich dich nochmal abzuholen. Ist das wirklich ein Gegensatz oder können Werte nicht auch Interessen sein?
Das glaube ich, und im Idealfall gehen die auch zusammen, aber manchmal ist es eben auch ein Abwägungsprozess. Wir kommen aber jetzt in eine Situation hinein, in der Werte als Schwäche angesehen werden, in der zu sagen, wir folgen einem Ideal als Schwäche und als Naivität abgestempelt wird. Aber wohin führt eine rein interessensgeleitete Außenpolitik? Und jetzt kommen wir doch zu den aktuellen Entwicklungen und Beispielen. Sie schaffen eben keine nachhaltige, stabile Ordnung. Und sie schaffen immer auch mehr Opfer. Und das können wir an verschiedensten Dingen durchbuchstabieren. Wir müssen uns nur die Zahl der getöteten Soldaten im Ukraine-Russland-Krieg, also im Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine angucken, wie viele dort tagtäglich sterben. Das ist das Ergebnis einer Politik, die eben nicht Werte als leitend ansieht, sondern nur die eigenen Interessen und das Interesse der eigenen Größe. Wenn wir sehen, dass Armut wieder zunimmt, weil Ressourcen in militärische Zurüstung, Aufrüstung, wie man das immer nennen will, gesteckt werden. Das Geld fehlt ja an anderer Stelle. Und das war ja genau die erhoffte Friedensdividende nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nach dem Ende des Kalten Krieges, dass man gesagt hat, wir können jetzt die globalen Ziele von Bekämpfung des Hungers, Bekämpfung der Ungerechtigkeit erreichen, weil wir bestimmte Ressourcen in diesem Prozess stecken können. Das heißt, das, was jetzt als Modell angeboten wird, nämlich durch der Mächtigste gibt vor und die anderen müssen sich fügen, ist eine, die die Welt nicht zu einer besseren macht. Und deshalb muss es eine Gruppe von Leuten geben und eine Gruppe von Nationen, die dieses Modell einer, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Begriff wertegeleiteten Politik nennen soll, aber einer gerechten und einer internationalen Ordnung folgend aufrechterhält als Ziel.
Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir wirklich in die Gegenwart und Zukunft kommen, und zwar die Frage aufrufen. Wir neigen ja dazu in der ganzen Diskussion, auch wenn man sie jetzt verfolgt, Stichwort Völkerrechtsverstöße oder dergleichen, den Blick in die Vergangenheit nicht so gründlich zu werfen, wie man es tun müsste, um festzustellen, dass vielleicht vieles von dem, was wir heute erleben, gar nicht so neu ist oder unter anderen Vorzeichen oder bei anderen Akteuren gar nicht so kritisch gesehen worden ist oder einfach hingenommen wurde. Ich würde aber trotzdem nochmal in Frage stellen, ob der Startpunkt der Beobachtungen, die wir hier anstellen, tatsächlich das Ende des Zweiten Weltkrieges sein muss oder ob wir nicht viel weiter zurückblicken müssen. Und ich bin deswegen darauf gekommen, weil ich vor ein paar Wochen mit einem meiner Söhne für Geschichte lernen durfte, weil er eine Arbeit geschrieben hat, und da war das Thema Kolonialismus. Und da gab es die Kriterien, was ist denn die Interesse oder was war das Interesse der Kolonialstaaten, weswegen haben die sich überhaupt da eingebracht. Und wenn man sich diese Liste der Interessen mal näher anschaut, das waren damals sichere Handelswege, das waren Absatzmärkte, das waren Einflusssphären, das war militärische Sicherheit, dann ist man an so einem Punkt, wo, da waren natürlich noch weitere, auch die kulturelle Überlegenheit gehört ihm damals mit dazu. Aber da ist man an so einer Stelle, wo man sagt, wir nennen es heute Interessen, damals nannte man es Kolonialismus, aber im Prinzip ist das gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, man kann ja die Frage stellen, ob diejenigen, die in Einflusssphären denken und das Recht des Stärkeren als handlungsleitendes Prinzip nehmen. Und wenn man sich zum Beispiel das Interview mit Stephen Miller anschaut, dann sagt er auch ganz deutlich, zum Beispiel in Bezug auf Grönland, ja klar steht uns das Recht zu, weil wir sind die militärisch Stärkeren. Also dann gibt es gar keine Frage, entspricht das dem im internationalen Recht? Ist das gerecht? Ist das richtig? Ist das verantwortbar? Was sind die Nebenwirkungen? Wir sind die militärisch Stärkeren und damit haben wir uns auch das Recht, das uns zu nehmen. Und das ist gut, dass du dieses Thema Kolonialismus ansprichst. Man wird ja schnell sagen, ah, das ist übertrieben, wenn man sagt, diejenigen, die diese Politik betreiben, die wollen eigentlich Kolonien auf neue Art gründen. Aber eigentlich ist das Handeln und Denken, Einflusssphären etwas, was genau auf diese Art von Politik wirklich auch hinausläuft. Weil es geht auf der einen Seite wirklich um die knallharten Interessen, die mit möglichst wenig Hindernissen durchgesetzt werden sollen. Das ist Punkt Nummer eins. Aber Punkt Nummer zwei ist auch ein Überlegenheitsgefühl. Und auch da tun sich erschreckende Parallelen zwischen verschiedenen Handelnden auf. Also ein Wladimir Putin in seiner derzeitigen imperialen Politik spricht von der Russki Mir, also von der russischen Welt, die dem Westen, dem degenerierten liberalistischen Westen einfach überlegen ist. Wenn man sich die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten anschaut, dann ist da in der Kritik an Europa von kulturell gesunden und ungesunden Verhältnissen die Rede. Das heißt, man hält sich eben auch für kulturell überlegen. Wenn man sich einen Xi Jinping ansieht, der gar nicht mehr so interessensgeleitet denkt, sondern der sagt, China muss wieder das Zentrum der Welt sein und unsere Kultur ist die richtige und die muss sich durchsetzen. Und dann entsteht ja eine ganz vielschichtige Lage, die mir noch mal deutlicher wird, während ich das Ganze jetzt noch mal versuche zu analysieren. Ja, auf der einen Seite ist dieses interessensgeleitete Handeln etwas, was dieses Denken in Einflusssphären ausmacht. Und da gibt es auch Parallelen zwischen Kissinger auf der einen Seite und der aktuellen Administration auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite ist die Basis trotzdem dieser Bewegung häufig eine, die hochideologisch ist und von einem großen Überlegenheitsgefühl geprägt ist.
Genau, und du sprichst ja jetzt gerade selber die nationale Sicherheitsstrategie an, die ja und auch andere Äußerungen auch gar kein Hehl daraus machen, dass die Fähigkeit, sich die Dinge anzueignen, ausreichen, um das als Legitimation zu sehen.
Ja, absolut, absolut. Und du hast eben die Frage ja gestellt, warum sind wir davon jetzt so überrascht? Weil wir uns, glaube ich, insgesamt auch in der Art, Politik zu machen, sowohl von Seiten der politisch Verantwortlichen, aber auch von Seiten der Wählerinnen und Wähler, wirklich in einer Art Bubble eingeschlossen hat, die die Wirklichkeit ausgesperrt hat. Also ich nenne das mal nur bei einem innenpolitischen Thema. Der demografische Wandel ist so klar absehbar gewesen und alle wissen oder wussten, wir müssen etwas dagegen tun, aber letztendlich sind keine Maßnahmen dagegen vorgenommen worden. Man weiß seit Barack Obama, dass sich die Vereinigten Staaten von ihrem Eurozentrismus lösen, Dann hat Obama mehr vom pazifischen Raum gesprochen, die Administration Trump jetzt von der westlichen Hemisphäre. Also auch diese Tendenz ist eigentlich klar. Man wusste auch, dass die Ausgaben in dem Bereich des Militärs und Verteidigung bei weitem nicht ausreichen und dass die 2% nicht ein pädagogisches, sondern notwendiges Ziel ist. Und trotzdem hat man es nicht getan. Das heißt, ein Großteil der jetzt aufbrechenden Überraschung oder ausbrechenden Überraschung hat seine Ursache in Wirklichkeitsverweigerung.
Und man könnte ja auch noch den Punkt ergänzen, dass man hätte wissen können, ich meine, das lernt man, glaube ich, im Grundkurs Börsen handeln, dass nicht alle Eier in einen Korb gehören und dass es vielleicht nicht so super klug ist, komplett auf die Energieversorgung aus Russland zu setzen, nur weil es günstig ist. Da sind wir ja auch schmerzhaft wach geworden. Also das sind so viele Dinge, wo man es eigentlich hätte besser wissen müssen, um dann hinterher zu erleben, dass der Druck der Erkenntnis nicht groß genug ist, sondern nur der Druck des Leidens hinterher derjenige ist, der handlungsleitend ist. Und das jetzt auf den internationalen Bereich übertragen, heißt für uns ja dann auch nur, und das ist ja teilweise auch schon ergriffen worden an Maßnahmen, dass man selbst auch mächtiger werden muss. Also man muss das Spiel mitmachen. Das hat ja eine gewisse Perversität, dass wir sagen, wir sind nicht mächtig genug, dann müssen wir auch mächtig werden. Zu Lasten von wem?
Zu Lasten im Grunde genommen der Schwächeren, die das nicht mithalten können. Ja, das schafft wirklich, das schafft die Wirklichkeit manchmal Notwendigkeiten, die nicht ins eigene Wertekorsett passen. Aber wenn man nicht das tun würde, was du gerade gefordert hast, nämlich sich stark genug zu machen für diese neue Welt, dann wird man geschluckt, dann wird man zur Kolonie. Aber gleichzeitig ist es dann notwendig, auch zu sagen, wie beim Ziel des gerechten Friedens, im Konzept des gerechten Krieges wird ja gesagt, ja, es gibt bestimmte Umstände, unter denen man Krieg führen kann, vor allen Dingen Verteidigungskriege. Das Ziel aber selbst dieser kriegerischen Handlung muss der Frieden sein. Und so jetzt übertragen auf das, was wir gerade diskutiert haben, würde ich sagen, ja, es ist notwendig, sich zuzurüsten, damit man nicht zur Kolonie wird. Aber als dann eigenständige Region muss man eben diese Ziele, ich will sie nicht Ideale nennen, sondern diese Ziele von internationaler Politik hochhalten, die von den anderen, gerade von China, von Russland, von den Vereinigten Staaten eben verdrängt wird, nämlich zu sagen, wir wollen eine internationale Ordnung, die ein möglichst nie ganz gerechtes Verhältnis der Nationen untereinander ermöglicht und einen nachhaltigen Frieden. Und da bin ich auch bei den Unterschieden zwischen einem Kissinger und einer Außenpolitik der derzeitigen Administration. Das höchste Ziel von Kissinger war das Herstellen von Stabilität und ein wichtiges Instrument war dabei auch die Diplomatie und das multilaterale Handeln. Ein Kissinger hat sich Verbündete gesucht, hat teilweise also auf schlimme Weise hinter den Kulissen Fäden gezogen, demokratische Regime gestürzt etc. Aber er hat sich da Verbündete gesucht und er hat das versucht, im Hintergrund herzustellen mit diesem Ziel, mit dem zu absolut gesetzten Ziel von Kissinger, der Stabilität. Was wir bei der derzeitigen Administration sehen, ist doch genau das Gegenteil. Was wir da sehen, ist das absolut disruptive und unilaterale Handeln. Also es wird nicht mal mit den zuständigen Ausschüssen innerhalb der amerikanischen Demokratie abgesprochen, dass man verschiedene Aktionen macht. Und erst recht nicht, wie früher üblich, mit den Partnerinnen und Partnern, wenn es die überhaupt noch gibt. Und dann mit einer eigentlich Lautstärke, die darauf ausgerichtet ist, dass der Präsident sich immer auch medial präsentieren kann. Also da ist es das genaue Gegenteil von Kissinger. Und das macht, und das ist dann auch mein letzter Satz zu diesem Thema, das macht dann auch eben diese Art von Politik viel gefährlicher, weil unberechenbarer gegenüber der Politik während des Kalten Krieges.
Ich glaube, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob du in allen Details recht hast, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Informationen des Senats und des Kongresses und der Verbündeten auch bei Noriega, der Fall ist ja fast ähnlich gelagert, stattgefunden hat und auch bei der Ermordung von Osama Bin Laden stattgefunden hat. Der ist ja nicht nur, der ist ja hingerichtet worden, der ist ja nicht mal entführt worden. Und nur das war Barack Obama, da war man irgendwie konzilianter oder eher bereit, das gut zu finden, in Anführungsstrichen. Wenngleich natürlich du recht hast, es gibt ja diesen Schnitt, dieses Gegenüberstellen, wie Trump in seiner ersten Amtszeit die Ermordung von Hussein, was glaube ich, kommentiert und sagte, die is like a dog, like a beautiful dog. Und wo Obama sich über die Ergreifung von Bin Laden äußert und das in ganz staatstragender Art und Weise macht. Nee, die Art und Weise, wie Trump kommuniziert, ist natürlich, haben wir schon oft genug thematisiert, hat jetzt auch Macron lächerlich gemacht und nachgeäfft und dergleichen. Also insofern muss man schon sagen, also es kann sein, dass durchaus solche Verhaltensweisen, die wir jetzt bei Trump besonders kritisieren, weil er sie besonders inszeniert, es in der Vergangenheit schon gegeben hat. Da muss man, glaube ich, ein bisschen Abstriche machen.
Ja, an zwei Stellen würde ich widersprechen. Einmal war es sicherlich nicht Saddam Hussein, weil das ist deutlich früher gewesen.
Ja, ja.
Aber ganz grundsätzlich ist der Unterschied für mich zwischen einem Obama und einem Trump darin, dass es bei Obama in bestimmten Fällen möglicherweise ein solches Verhalten auch gegeben hat, dass es aber nicht der Regelfall war. Und bei Trump ist es das Prinzip der Politik. Also während es beim einen möglicherweise eine auch öfter geschehene Ausnahme ist, aber es doch noch andere Ziele und auch andere Arten des Handelns gegeben hat, ist das bei Trump das Prinzip. So macht er Politik. Er macht Politik, indem er unabgestimmt und unilateral und allein auf das vermutete Interesse der Vereinigten Staaten hin Gewalt ausübt, Druck ausübt, Angst sät, gucken wir uns jetzt nur Grönland an, und überhaupt nicht daran interessiert ist, dass es zu einem Ergebnis kommt, das den verschiedenen Seiten gerecht wird. Und darin liegt der große Unterschied. Und man könnte ja sagen, ja gut, das ist halt jetzt die Realpolitik und damit müssen wir uns abfinden. Aber verschiedene Beispiele aus der Geschichte haben doch gezeigt, wenn ich mit Macht solche Ziele durchsetze, dann bin ich vielleicht auf kurze Sicht der Sieger. Aber es schlägt mir immer im Nachgang hinten rüber. Ob wir die Versailler Verträge nach dem Ersten Weltkrieg uns angucken, und wenn wir uns den Einmarsch in den Irak anschauen, militärisch einen relativ leichten Sieg der Amerikaner gebracht hat, aber letztendlich eine verwüstete Region mit dem Aufstieg des IS und allem anderen. Also der schnelle Sieg, der auf diese Weise erreicht wird, bringt selten eine nachhaltige Verbesserung für alle und ich behaupte auch nicht einmal für die Vereinigten Staaten.
Auch da sollten wir nicht vergessen, dass der völkerrechtswidrig war. Es gab kein UN-Mandat, es gab einfach nur die Koalition der Willigen, die losmarschiert sind. Und auch da war der Aufschrei, und Deutschland hat sich nicht beteiligt, das wissen wir alle noch, wie Schröder sich da sehr als Friedenskanzler inszeniert hat. Aber er ist an der Stelle konsequent gewesen. Und insofern haben wir schon noch eine Reihe von Beispielen, wo die USA ohne völkerrechtliche Erlaubnis ihre Interessen einfach sehr, sehr restriktiv durchgeführt haben. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass es sich bei Trump alles viel ganz anders anfühlt und anhört. Aber ja, wenn man ihn mal auf das reduziert, was er tatsächlich tut, und wenn man den ganzen Pulverdampf mal sich verziehen lässt und guckt, was übrig bleibt, dann ist natürlich viel Rhetorik dabei, da ist viel Drohkulisse dabei, da ist viel zerschlagenes Porzellan dabei. Aber am Ende des Tages, ich bin Wahlenleiter davon entfernt, ihn in Schutz zu nehmen, also bitte nicht falsch verstehen, aber am Ende des Tages bleibt nicht so viel über, wie man fühlt, dass übrig bleiben müsste, wenn man den ganzen Pulverdampf, den er so produziert, zur Kenntnis genommen hat.
Ja, also, aber das ist für mich nochmal eine andere Ebene. Ja, es ist, du hast absolut recht, dass er natürlich auch an manchen Stellen viel Lärm und nichts macht. Aber dieser Lärm hat eben trotzdem auch Konsequenzen, auch wenn er nicht konkrete Ergebnisse erzielt, sondern er findet ja eine Umstimmung im, sag mal jetzt pathetisch gesprochen, im Lebensgefühl und in der Grundstimmung der Weltgemeinschaft statt. Und zwar zum Schlechteren. Die Trennung nimmt zu. Die Bereitschaft, eigene Ziele mit Gewalt auszuüben, nimmt zu. Die Schwächeren kommen wieder noch stärker unter die Räder, als es in der sowieso auch vorher schon ungerechten Weltordnung der Fall war. Also das heißt, die Welt, wenn man einen Schritt zurücktritt, bewegt sich eben doch in eine Richtung, die zum Schaden gerade der Schwächeren und der Schwächsten ist, sowohl was die Länder angeht, als auch was einzelne Personen angeht, weil die Beteiligten so agieren, wie sie agieren. Und darum warne ich immer auch davor, zum Beispiel, das hast du jetzt nicht getan, aber einem Obama, einem Trump gleichzusetzen, so nach dem Motto, ja, in ihrer Rhetorik haben sie alle für das Völkerrecht eingestanden und für die Menschenrechte, aber im Grunde genommen haben die das Gleiche gemacht wie Trump. Ich finde, sie haben, und das haben wir auch schon öfter gesprochen, wir haben gerade nach dem Ende des Kalten Krieges das Völkerrecht selber geschwächt, weil wir unseren Grundsätzen untreu geworden sind. Und trotzdem hat es auch ein Bemühen gegeben an vielen Stellen, ob das mit dem Klimagipfel in Paris gegeben war, ob das mit Entwicklungspolitik gegeben gewesen ist. Es hat schon das Bemühen gegeben, die Welt auch zu einer gerechteren zu machen. Aber man ist natürlich nie einseitig auf diesem guten Pfad gewesen. Aber jetzt wird es zur Lehre und zur Identität der Politik sagen, ja, wir wollen einfach, dass der Stärkere den Schwächeren unterdrückt. Das ist dann nicht mehr verdecktes Handeln, sondern wirklich erklärter Wille. Und das macht die Welt zu einer anderen. Und darum warnt auch, darum mischt sich auch Papst Leo inzwischen sogar auch in die amerikanische Innenpolitik ein mit Äußerungen und auch natürlich mit Äußerungen zur internationalen Politik, weil er genau diese Gefahr auch als Friedenspapst sieht.
Jochen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir eine Frage aufgreifen, die uns ein Zuhörer gestellt hat. Wir haben ja über unsere LinkedIn-Seite auch dazu aufgerufen, gerne zu dem Thema, was wir heute besprechen, Fragen zu stellen. Und eine Frage ist reingekommen und die lautet, stimmt die These, ohne Macht bleibt Moral wirkungslos, ohne Moral wird Macht instabil?
Ja, ich glaube an diesem Satz, gerade den ersten Teil, den muss man teilen oder sollte man teilen. Wenn die Welt so wäre, wie wir sie uns wünschen würden, dann bräuchte es keine Macht, um Moral auch Raum zu schaffen. Aber es gibt keine herrschaftslose Gesellschaft, auch wenn sich das manche wünschen würden, die gibt es nicht. Und überall, wo es Herrschaft gibt und konkurrierende Herrschaft, muss das eigene Streben, auch das moralisch gute Streben, mit der Möglichkeit untermauert sein, sie auch wirklich zu verwirklichen. Und dazu braucht es zum Beispiel militärische Stärke, dazu braucht es auch eine gewisse wirtschaftliche Stärke, um da auch den Raum zu haben, das zu verwirklichen. Und das Zweite ist genau das, was ich versucht habe, mit dem Begriff der Nachhaltigkeit zu kennzeichnen. Wenn die reine Machtkarte gespielt wird, dann entsteht eben nicht Frieden, sondern Friedhofsruhe, wie ich schon öfter gesagt habe. Dann entsteht letztendlich keine Gesellschaft, in der es nachhaltigen Frieden gibt, in dem es ein auskömmliches Leben der Menschen miteinander gibt und der Nationen. Das heißt, dann ist immer Druck im Kessel, der sich dann irgendwann Bahn bricht. Und das eben zum Schaden so vieler. Ich will das auch an der aktuellen Diskussion um Venezuela nochmal aufgreifen, weil ich glaube, wir haben uns da auch inzwischen an ein Maß der Gewalt gewöhnt, auch zum Beispiel durch solche Kriege wie dem Aggressionskrieg Russlands auf die Ukraine, dass wir bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr, zur Kenntnis sind. Da ist von diesem chirurgischen Angriff der amerikanischen Kräfte auf Venezuela die Rede. Und trotzdem, wenn man jetzt den Quellen glauben darf, sind 40 Menschen ums Leben gekommen. Das ist doch nicht nichts. Also an was gewöhnen wir uns da? Ich würde gerne gleich nochmal über die Frage stellen, über die Frage diskutieren, auch mit dir. Hat es trotzdem irgendwas Berechtigtes gehabt, dieser Angriff? Aber erstmal möchte ich sagen, also auf was für Respice finem? Also wo endet das, wenn wir diese Art von reiner Machtpolitik weitermachen? In was für einer Welt enden wir da?
Ja, und genau an der Stelle können wir anknüpfen und die Diskussion, die du dir gewünscht hast, auch führen, nämlich unter der Überschrift Heiligt der Zweck die Mittel.
Ja, absolut.
Das ist ja die Frage, die da im Raum steht. Und natürlich müssen wir nicht darüber reden, dass Maduro ein Gangster ist, der zu Recht hinter Gittern sitzt, der auch von der EU nicht als Präsident anerkannt gewesen ist, der sein Volk unterdrückt hat, der sicherlich auch mit den Drogenhandel forciert hat. Da müssen wir alles nicht drüber reden. Das ist so. Aber heiligt der Zweck die Mittel? Heißt, ist es deswegen in Ordnung, ihn dort zu entfernen? Ich frage das ganz wertfrei. Und gleichzeitig muss man natürlich dann auch fragen, und wenn das so ist, wieso ist es ausgerechnet Venezuela, in dem es umfangreiche Erdölvorkommen gibt und die Oppositionsführerin dem US-Präsidenten den Friedensnobelpreis vor der Nase weggeschnappt hat. Also es könnten ja noch viele andere Länder jetzt folgen. Jetzt hat es mit Kolumbien Gespräche gegeben, jetzt ist der Präsident, weil er ganz nett war am Telefon, ins Weiße Haus eingeladen worden, also die werden es schon mal wieder nicht. Also ist es dann auch wirklich diese Konsequenz dahinter, die eigentlich dahinter stehen müsste? Wenn der Zweck die Mittel heiligt, dann müsste ja der Zweck an jeder Stelle das tun. Und dann kommen wir wahrscheinlich wieder an den Punkt, den du vorhin auch schon mal angesprochen hast, den wir in einigen Folgen schon hatten, wo es dann um die Frage geht, wie konsequent sind wir denn eigentlich? Oder greift uns dann Kissinger wieder ins Rad und sagt, naja gut, also da, wo Interessen sind, dürfte schon, aber ansonsten müsste auch nicht.
Ja, also wenn man sich das Ganze, diese Aktion in Venezuela unter der rein realpolitischen Brille anschaut, und die Aktion wirklich nachhaltig durchgeführt worden wäre, was sie nicht ist. Aber nehmen wir jetzt erstmal an, schauen wir uns das nur mal als Schachzug an, also der Versuch der Vereinigten Staaten, die westliche Hemisphäre unter Kontrolle zu bringen. Und damit ist ja Lateinamerika, Südamerika, Nordamerika gemeint und Grönland. Dann mag das erstmal ein taktisch geschickter Schachzug sein. Denn man verdrängt Russland, China und Iran aus der eigenen Einflusssphäre. Das heißt, das ist ein taktisch geschickter Schachzug. Ich gehe jetzt gar nicht näher darauf ein, warum das aber nicht funktionieren wird, weil es eben nicht der zweite Schritt, nicht ganz neu in der US-Politik, eben nicht geplant worden ist, sondern jetzt ist nur jemand anders an der Regierung. Aber da wiederum, wo führt das letztendlich langfristig hin? Es führt in eine gewaltbestimmte Ordnung. Und das ist eine Welt, die wir uns alle nicht wünschen können. Und deshalb ist es so notwendig, dass sich, so wie sich in der um die Ukraine herum eine Koalition der Willigen gebildet hat, dass sich eine Koalition der Willigen in der internationalen Politik bildet, die sagen, eine solche Welt wollen wir nicht. Und das ist dann, es wird mir dabei zu häufig, auch das war schon Thema, auf die reine Bezugsgröße Europa gesetzt. Das halte ich für falsch. Ich glaube, dass das ein Element dieser Gruppierung sein kann, mit der wirtschaftlichen Stärke, aber es kann auf keinen Fall die EU sein, sondern wirklich die Länder Europas, weil die EU, glaube ich, da aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips und der Konstellationen letztendlich handlungsunfähig ist. Aber es sollten eben andere Staaten dazukommen. Früher gab es die blockfreien Staaten. Das ist, glaube ich, mir eine zu passive Beschreibung. Es geht eben nicht darum, neutral zu bleiben, sondern ja, es geht darum, nicht zwischen diesen Blöcken zerrieben zu werden. Aber auf der anderen Seite geht es darum, eine andere und gerechtere Weltordnung zu schaffen.
Aber die blockfreien Staaten haben dieses Interesse nicht. Die haben nur das Interesse, nicht zerrieben zu werden.
Genau.
Und von denen jetzt ausgerechnet zu verlangen, dass die jetzt den Anfang machen müssen und die Weltordnung verändern, ist wahrscheinlich auch ein bisschen viel verlangt. Und wir dürfen also hast du nicht gemacht, aber in der Diskussion kommt das häufig vor, ein Fehler. Dieses Verständnis dafür, dass die USA ja also jetzt vor ihrer Haustür quasi jetzt auch nicht die Russen und die Iraner so gerne haben möchten und deswegen natürlich auch ein Interesse daran haben, in Mittelamerika einzuschreiten. Wenn das an irgendwo gutiert wird oder wenn da der Haken dran ist, dann fehlt das Argument, den Russen zu sagen, lass die Finger von der Ukraine.
Und den Chinesen zu lassen, sozusagen, lass die Finger von Taiwan. Das ist genau der Punkt, Marcel, den ich wirklich machen wollte mit Bedenkt das Ende, respice finem. Genau da, zu einer solchen Welt wird das führen. Wir können uns dem in Teilen nicht entziehen, indem wir uns zurüsten, damit wir nicht zerrieben werden. Aber ich halte es auch für falsch, eine rein defensive, neutrale oder auch erst recht nicht angstbesetzte Politik zu machen, die da heißt, oh, jetzt bloß unter dem Radar bleiben, dass es uns nicht erwischt und die und diejenigen dürfen wir nicht verärgern, sondern es braucht eine proaktive Handlungsweise. Es braucht eine Initiative der Sammlung jener Kräfte in der internationalen Politik, die sagen, wir wollen diese Welt nicht. Und auch so ehrlich zu sein, zu sagen, natürlich ist das auch von einem Interesse begleitet. Du hast eben zu Recht gesagt, Werte und Interessen können sich durchaus überschneiden. Denn wir wollen nicht untergebuttert werden. Wir wollen nicht zu einer Kolonie von irgendjemanden werden, sondern wir wollen unsere Gesellschaft so gestalten, dass wir eben auch ein Leben führen, das Stabilität hat, das ein gewisses Maß an wirtschaftlichem Wohlstand hat und das Sicherheit hat und das von möglichst wenig Abhängigkeit von anderen geprägt ist. Das ist das legitime Interesse, das wir dabei etwa vertreten. Aber es ist eben die feste Überzeugung, dass das nur dann stabil geschehen kann, wenn Macht auch von Moral, von Ethik, von gewissen Kriterien begleitet wird.
Und ich glaube, dass wir die Antwort im internationalen Kontext genauso geben können, wie wir sie im nationalen Kontext geben müssen, wo wir nämlich auch über Situationen mit Situationen konfrontiert sind, wo wir merken, dass gesellschaftliche Spaltung einhergeht. Da müssen wir gar nicht in die USA schauen, da können wir auch selber in unsere Region schauen. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist und notwendig ist, zu beginnen, nicht immer den Gegner im anderen zu sehen, sondern auch den möglichen Punkt, den er haben kann. Zu schauen, gefällt mir zwar die Art und Weise der Reaktion nicht, aber was kann dahinter stecken? Diese Dinge dem Wind aus den Segel zu nehmen, tatsächlich mal den Blick darauf zu werfen. Rüdiger von Fritsch hat das in einem Buch kurz nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine geschrieben, als er gesagt hatte, die einzige Möglichkeit, dass Russland, damals noch, jetzt nicht mehr, gesichtswahrend aus diesem Krieg rauskommen kann, ist, dass man denen eine Brücke baut und sagt, wir sehen, dass ihr euch bedroht fühlt, wir bieten euch maximale Transparenz an, Wiederbelebung, Open Skies Abkommen und so weiter. Das zeigt ja diese Denkweise zu sagen, ich weise nicht gleich die andere Position weg, sondern lasse mich drauf ein und gucke, wie wir zu einer Lösung kommen müssen. Das ist eigentlich ein klassischer Kompromisslehre, eigentlich eine klassische Geschichte, wie das Zusammenleben wirken muss. Ich kann nicht nur meine eigenen Dinge durchsetzen.
Das
ich muss
funktioniert.
Den anderen ernst nehmen können. Und das gilt genauso für den, ganz kurz den Punkt eben zu Ende, das gilt genauso für die Wählerinnen und Wähler der AfD. Auch die muss ich hinterfragen, warum wählen sie das denn? und ich muss mich auch mit Argumenten auseinandersetzen, von denen, die ich vorher brüsk abgewiesen habe, weil sie alternativlos gewesen sind oder aus anderen Gründen. Und das gilt für die internationale Politik genauso. Auch da müssen wir viel mehr bereit sein zu sagen, ich höre mir den anderen an und ich schaue, wo er recht haben könnte. Und dann versuche ich, da einen Ausgleich zu finden. Ich glaube, das hat man sich zu einfach gemacht in der letzten Zeit.
Ja, das stimmt in der Tat. Also man muss die Ohren, das Herz, die Antennen offen halten und weiter auch dialogbereit sein. Man muss auch weiter versuchen, den Gegner oder den Feind zu verstehen, gebe ich dir absolut recht. Ohne die notwendige Stärke ist man, wie das eine Karikatur der Frankfurter Allgemeine mal gezeigt hat, wie der Europäer, der mit dem Schachbrett in der Hand auf Putin im Karateanzug zugeht. Dann kann es eben auch da an der eigenen Bereitschaft, Stärke zu haben und zu signalisieren, scheitern. Also manchmal ist dieser Dialog und Kompromiss auch nicht möglich, weil wir uns in mangelnder Weise zurüsten. Und da sind wir bei einem letzten Punkt vielleicht, wo wir unser politisches Handeln ändern müssen oder wo unsere Gesellschaft einen neuen und einen anderen Weg gehen muss. Diese Stärke wird auf der einen Seite erwachsen aus der militärischen Aufrüstung oder im Grunde genommen das Wiederbewaffnen im Grunde genommen der Bundeswehr, das Wiederherstellen der militärischen Stärke. Aber dabei stehen zu bleiben, ist viel zu kurz gesprungen. Sondern wir werden nur eine starke Gesellschaft sein, wenn wir ein in allen Bereichen wieder aktiveres und besseres Deutschland werden. Das benenne ich jetzt mal wirklich so plakativ. Und da können wir gerne noch mal eine der nächsten Friedensreiter-Sendungen zu machen. Ich glaube, es braucht einen politischen Neuaufbruch, jenseits aller eingefahrenen, auch parteipolitischen und strukturellen Pfade. Wir müssen Deutschland wieder besser machen. In der Bildung, in der Arbeitsmarktpolitik, in der Forschung. Wir müssen diese Ziele klar benennen und dann muss im Grunde genommen alles auf diese Ziele ausgerichtet werden. Also unser Bildungssystem muss wieder viel besser werden. Unsere Verwaltung muss viel flexibler werden, viel weniger bürokratische Hindernisse auf den Weg stellen. Wir müssen mehr dafür tun, dass Leute sich politisch engagieren und diese Gesellschaft mitgestalten. Wenn wir als Gesellschaft auf dem Sofa sitzend über die politisch Verantwortlichen meckernd und über die Welt klagend sitzen bleiben, dann werden wir zur Kolonie. Oder wir stehen auf, wir gestalten die Gesellschaft, machen sie zu einer starken Gesellschaft, zu einer gerechten Gesellschaft, zu einer international kooperationsfähigen Gesellschaft. Aber dafür muss die Gesellschaft, muss es einen Neuaufbruch Deutschland geben.
Amen, Hochwürden.
Amen.